Viele möchten viel zu schnell erfolgreich werden. Aber die meisten erfolgreichen Menschen, das kam nicht über Nacht. Die haben schon viel, 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 viel daran gearbeitet.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist. Hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute spreche ich mit Dominik Lichtli. Er ist Musiker, aber bevor er das wurde, war er Maler und Gerüstbauer und zwischendurch einfach jemand, der dran geblieben ist. Nicht, weil alles klar war, nicht, weil der Plan perfekt war, sondern weil da dieser eine Gedanke war, ich mache das jetzt, weil ich es mir selbst schulde. Herzlich willkommen, Dominik. Schön, dass du da bist.
Hallo Julia, danke schön für die Einladung.
Dominik, du hast als Maler angefangen und später am Gerüstbau gearbeitet. Wie war damals dein Blick aufs Leben?
Ja, eigentlich komplett anders als jetzt. Ich habe nie gewusst, ich war ein sehr, sehr schwacher Realschüler hier in der Schweiz. Ich hatte eher schlechte Noten, fiel auf durch nicht so gute Leistungen. Und dann ging ich aus der Schule und hatte einfach eine Lehrstelle bekommen als Maler. Das ist jetzt nicht so hochstehend bei uns in der Schweiz.
Ja.
Aber dort hat es mir dann den Knopf aufgemacht und ich hatte dann begonnen, in der vorsten Reihe zu sitzen in der Schule und einfach mir die Sachen zu merken. Und das war ein großer Schritt eigentlich in meinem Leben, die Schule verlassen und einfach angefangen zu arbeiten.
Und das hat dir aber auch Spaß gemacht, also die Malerlehre. War das so das, was du wolltest? Und oder wie war so dein Antrieb damals?
Soll ich ehrlich sein?
Ja, unbedingt.
Nein, es war die Hölle. Es war, deswegen habe ich ja nur die Lehre gemacht, 3 Jahre. Ich sage immer, bei der Malerarbeit ist 30% schön und 70% nicht so schön. Oder du musst schleifen, du musst spachteln, du musst abdecken. Mhm. Du hast sehr viele Vorarbeiten bei der Malerei. Und es ist dann eher der letzte Anstrich, der macht Spaß. Oder eine Wand malen, das macht Spaß. Aber bevor du die Wand malen kannst, musst du putzen, musst du abdecken, musst du entstauben und. Genau. Und deswegen habe ich dann am Schluss, wo ich die Lehre fertig gemacht habe, in der letzten Woche hatte ich eine große Baustelle bei einem Altersheim, vergesse ich nie mehr. Und dort war eben eine Gerüstbaufirma draußen an der Fassade am Gerüsten.
Ja.
Und ich hatte die letzte Woche auf der Malerei und ich ging zu diesen Gerüstjungs und fragte sie, ob ich da nicht am Montag bei ihnen anfangen dürfe.
Nach der Lehre gab es keine weitere Anstellung im Malerbetrieb oder so und du musstest dann sehen, wie geht's weiter?
Ja, ich wollte vor allem auch nicht mehr. Ich wollte nicht mehr in der Malerei sein und war da sicher mega sportlich unterwegs, mit um die 20 herum. Ich hatte Basketball gespielt in der zweithöchsten Liga und war ultra sportlich unterwegs und dachte, statt ins Fitness zu gehen, kann ich einfach den ganzen Tag Gerüst bauen.
Ja, Gerüstbau ist ja super anstrengend, oder? Also
ja, es ist schon.
Ich habe das mal so ein bisschen mitbegleitet und miterlebt, da mein Mann auch selbst ein Bauunternehmen hat und das ist echt, also Gerüstbauer, Chapeau.
Ja, es war körperlich ultra streng, aber auch in diesen jungen Jahren halt auch wahnsinnig cool.
Ja.
Weil du sparst dir das Fitnesscenter, du hast den ganzen Tag, du hast so viel Energie als junger Mensch, dann kannst du diese Energie bändigen und einfach brauchen auch, ja.
Ja.
Und das ist nicht so kopflastig, es war wirklich mehr mit den Händen und mit den Füßen und das tat mir einfach gut zu dieser Zeit.
Du hast gesagt, hey, ich hatte im Malerbetrieb relativ dann auch schnell gemerkt, dass das nicht so 100% das war, was ich so wollte. Ich finde, da merkt man schon, dass du ein Typ bist, der einfach auch dran bleibt. Wie hast du das so mental gemacht, dass du gesagt hast, hey, ich bleibe hier dran und ich bringe das zum Ende? Und was war deine Motivation?
Ja, Motivation eigentlich keine, aber für mich, das ist für mich ein bisschen so, es gibt das Aufgeben, kenne ich einfach nicht so richtig, oder? Wenn ich mir was in den Kopf setze, wie zum Beispiel eben diese Malerlehre fertig zu machen, dann komme was wolle. Ich probiere da wirklich nicht aufzugeben. Das ist ja auch beim Basketball so gewesen. Ich wollte unbedingt in die Nationalliga B, das ist die zweithöchste Liga.
Ja.
Ich bin leider nur 1,76 groß, das heißt, ich bin eher klein
Krass, aber damit, so mit der Größe hast du es trotzdem irgendwie in die zweite Nationalliga geschafft.
Genau. Ich wollte unbedingt und ich trainierte so ultra hart. Ich war im Winter noch, habe noch eine Schaufel mitgenommen, habe auf dem Platz den Schnee weggeschaufelt, damit ich trainieren konnte. Und ich trainierte unglaublich hart, weil ich wollte es einfach unbedingt allen beweisen, dass ich das schaffe mit meiner Größe. Und die meisten haben mich ausgelacht und gesagt, ja, du schaffst es sowieso nicht.
Hat dir das mehr Antrieb gegeben oder gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, ja, keine Ahnung, vielleicht haben die recht?
Nein. Das hat mir ultra viel an. Das ist das Gleiche mit dem Gachon-Spielen. Es gibt mir einen Antrieb. Wenn jemand nicht an mich glaubt, dann möchte ich es wie irgendwie halt beweisen. Und das gibt mir dann noch mehr Antrieb, für noch härter zu trainieren und noch mehr zu machen. Und das zieht sich ein bisschen durch mein Leben.
Wo ist das so entstanden, diese Herangehensweise?
Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, das war in meiner Jugend, nicht in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Das war schon der Moment, wo ich auf die Welt gekommen bin. Es ist sehr, sehr persönlich und ein bisschen privat, aber es macht nichts. Ich sollte eigentlich nicht auf die Welt kommen. Ich war wie ein Unfallkind. Es war ein bisschen eine heikle Geschichte in meiner Kindheit in dem Sinn. Und ich hatte schon in meiner Kindheit sehr viel mit Ablehnung zu kämpfen und hatte einen älteren Bruder und ich fühlte mich immer ein bisschen unterworfen diesem älteren Bruder. Er wurde Ingenieur und er war gebildet und er hatte auch das Lernen fiel ihm extrem leicht und mir nicht. Ich musste immer kämpfen und machen und tun. Und er war auch im Sport, war er ultra gut. Im Fußball, ja. Er war unglaublich gut. Ich war eher ein bisschen fester, korpulenter und hatte Mühe, mich zu bewegen. Und das war so der Antrieb, den ich schon dort bekommen habe. Einfach wie mich zu beweisen, irgendwie besser zu werden, stärker zu werden als...
Aber haben sie dich das auch so spüren lassen?
Ja.
Und das war das eigentlich so auch so eine gewisse Frustration oder Wut, aus der du eigentlich diese Energie geschöpft hast?
Ja, vor allem mein Vater, wenn wir irgendwo eingeladen wurden bei Freunden, es hieß halt immer, ja, der Patrice, mein Bruder, der ist da und dort und Ingenieur und gross und hier und gut. Und ja, der Dominik, ja, er ist Maler und ich wurde immer so ein bisschen...
Zu seinem Chef gestellt, ne? Oder
ja,
so.
Ja, genau. Ja. Und das gab mir einfach einen ultra krassen Antrieb, weil ich wollte es einfach auch ein bisschen meinem Vater beweisen, dass ich auch was wert bin und das ist die innere Geschichte oder so, das trage ich mit mir
rum.
Ja,
aber das bist du so oder so immer. Aber ich finde das unglaublich bemerkenswert, dass du diese Energie daraus gezogen hast, um deine Projekte auch nur so nach vorne zu kriegen, ne? Und immer irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand, sage ich mal, egal was dagegen gesprochen hat, egal was die Stimmen von außen gesagt haben. Du hast dann einfach weitergemacht, auch beim Basketball, einfach dran geblieben, trainiert, bis du aufgestiegen bist. Cool.
Ja, es ist schon unglaublich. Eigentlich, ich fragte mich immer, hey, wie groß ist eigentlich meine Batterie? Also so, ich komme gut zurecht mit 2, 3, 4 Stunden Schlaf in der Nacht, mehr nicht. Und das über eine längere Zeit. Ich will mit dem nicht unbedingt angeben, aber das ist ein großes Glück, das ich habe.
Ja.
Und das half mir extrem, auch meine Firma dorthin zu bringen, wo ich jetzt stehe.
Ja, erzähl mal, wie kam es eigentlich dann zur Musik? Ich bin noch im Gerüstbau, da warst du dann, hast deine Muskeln spielen lassen. Wie kam es dann zur Musik?
Ja, was ich noch unbedingt sagen möchte, nur ganz kurz, noch zu dieser Energiegeschichte. Das können sich ganz viele auch nicht vorstellen. Ich habe auf dem Gerüstbau gearbeitet, in der Regel zwischen 8,5 und 9 Stunden am Tag, also von 7 Uhr morgens bis 5 Uhr abends in Thun und musste dann nach Bern ins Training gehen und das ist eine halbe Stunde Weg. Am 6 Uhr war das Training in Bern und ich habe dort immer 2 Stunden mit der U21 trainiert und danach nochmal 2 Stunden mit der Nationalliga B. Und das 4-mal die Woche. Einfach damit du ein bisschen verstehst, wie man
was du da schon eigentlich hattest, wie lang der Tag schon war.
Wie lang der Tag war, oder? Du 9 Stunden auf dem Bau und dann noch 4 Stunden zuerst mit der U21 und dann noch mit der Nationalliga B. Und ich war eigentlich bei der Nationalliga B schon komplett am Arsch eigentlich. Weil da kommen viele Studenten, oder? Die kamen einfach um 8 Uhr ins Training und waren voll Energie. Und ich war eigentlich schon fast tot, konnte mich aber trotzdem noch genug zusammenreißen und hatte irgendwie noch Energie. weiß nicht wie.
Aber hat dir das auch Energie gegeben? Also natürlich nimmt es viel Energie, einfach körperlich, aber hat dir das einfach auch so ein bisschen Motivation gegeben?
Ja,
Erfüllung
klar.
Gegeben, dieses Hobby oder diese...
Unglaublich. Ich liebte Basketballspielen. Der Ball war auch bei mir im Bett, oder? Es ist so, ja, ich liebte meinen Ball über alles und das auch danach aus, oder? Ich hatte jeden Tag mindestens 400 Würfe genommen, mindestens. Und es war eine Zeit lang so krass, dass ich da es wie Glück war, wenn ich nicht getroffen habe, so am Schluss, oder? Ich habe so viel trainiert und genau, so viel zum Basketball.
Ja. Cool. Und wie kam es dann eigentlich zur Musik, Dominik?
Genau, die Musik war dann so, auch wieder rückwirkend, ich vergesse es nie mehr, ich war an einem Spiel in La Chaux-de-Fonds und ich wollte unbedingt ein Spiel machen in dieser Nationalliga B und ich hatte genau ein Spiel.
Okay.
Das weiß ja niemand. Also ich habe ein Spiel gemacht und ich hatte dort 100% Wurfquote. Ich hatte 10 Punkte gemacht, jeder Wurf ein Korb.
Aber was meinst du mit einem Spiel?
Mein Ziel war es, in der Nationalliga B mal ein Spiel zu machen. Yeah. Und ich habe 6 Jahre lang trainiert, bis ich es geschafft habe, bis der Trainer kam und sagte...
Bis der Trainer gesagt hat, hey, genau, ich setze dich heute ein.
Genau, ich habe nicht 6 Jahre lang in der Nationalliga B gespielt. Das war einfach mein Ziel.
Du hast quasi das Training dahin gemacht, okay.
Genau, und dann hat der Trainer gesagt, hey Dominik, ich nehme dich jetzt mit an ein Spiel. Und ich habe ein Spiel gemacht in La Chaux-de-Fonds, hatte dort Punkte gemacht, das war so, was ich gewollt habe. Und dann in der zweiten Halbzeit hat mir der Trainer gesagt, Dominik, jetzt, du kannst wieder reingehen. Du kannst dich parat machen zum Reingehen. Und ich vergesse diesen Moment nie mehr. Ich habe meinen Trainer angeschaut und gesagt, hey Ambros, ich kann nicht mehr aufstehen. Es ging nicht mehr. Ich hatte unfassbar große Rückenschmerzen oder unfassbare Rückenschmerzen. Ich konnte die Schuhe nicht mehr binden, richtig. Und ich hatte durch das jahrelange Training, durch den Gerüstbau, hatte ich eine Diskushernie im größeren Stadium. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall.
Ja.
Und das mit 21. Oh. Das ist eigentlich nicht üblich.
Und du warst da in dem Moment und es ging gar nichts mehr?
Ey, ich konnte nicht mehr laufen. Ich hatte wirklich Mühe. Und
wie heftig.
Und ging dann zum Arzt und der Arzt sagt, hey Dominik, wenn du dein Leben noch so ein Jahr lang weitermachst, wirst du im Rollstuhl landen. Das geht so nicht mehr.
Okay.
Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen wirklich aufgehört zu spielen. Ging unglaublich viel in die Reha und Physiotherapie und.
Ja. Und auch in dem Moment nicht mehr Gerüstbau, richtig?
Nicht mehr Gerüstbau. Ich konnte nicht mehr. Hatte dann krass, oder? Ich hatte in dieser Zeit so viel essen können, ich hatte gar nicht zugenommen. Und dann ging ich auf wie ein Hefeküchlein. Also ich habe dann innerhalb von einem Jahr 30, 40 Kilo zugenommen, weil ich einfach diese Bewegung nicht mehr hatte.
Und man aber so dran gewöhnt war, wahrscheinlich so viel zu essen einfach.
Genau,
auch, ne? Und
genau.
Körper
ich meine,
so
hey,
versorgen.
Ich habe am Morgen vor der Arbeit, vor 7 Uhr hatte ich 500 Gramm Teigwaren gegessen, oder? Vor der Arbeit habe ich mir einen Topf Teigwaren gemacht und den schon mal gegessen. Und dann in der Pause habe ich einfach immer so viel gegessen, wie ich Zeit hatte. Und dann war das alles weg und ich musste mir irgendwie dann... Ja, sicher war es ein Riesenschlag mitten ins Gesicht, oder? Dass du nicht mehr Sport machen kannst.
Ja, und irgendwie deine Ziele, du hattest in gewisser Weise, du hattest dieses Ziel erreicht von, ich will unbedingt auf dem Platz stehen, ich möchte da ein Spiel haben.
Genau.
Dann war es irgendwie in Erfüllung gegangen. Aber gleichzeitig kam natürlich auch dann diese Diagnose. Da war ja erstmal dann nichts.
Genau so war es. Es war auch keine Motivation mehr da. Also in meinem Leben brauche ich immer wie ein Ziel, das merke ich jetzt einfach. Ich brauche immer ein Ziel irgendwo, wo ich hinarbeiten kann.
Ja, das gibt einem immer auch den Antrieb nach vorne, so, ne?
Genau.
Das ist wie so ein Motor.
Und das hatte ich nicht mehr.
Und wie hast du das wiedergefunden?
Ja, dann hatte ich zuerst mal sehr, sehr Mühe und war in der Reha und musste da irgendwie wieder klarkommen, bis dann mein Bruder ein bisschen Musik gemacht hat. Und mein Vater war ja auch 10 Jahre lang Berufsmusiker, der spielte Schlagzeug. Und ich dachte mir, okay, ich kann jetzt mal mit Schlagzeug probieren, das wäre ja was, weil ich habe gerne Musik und ich würde gerne mal ein Instrument lernen, habe dann mir ein Schlagzeug gekauft.
Aber hattest du da nicht Sorge, also du sagst, okay, du hast dich dann der Musik gewidmet, hattest du nicht Sorge, dass es auch brotlose Kunst ist?
Nein.
Oder hast du noch gar nicht mit diesem Gedanken gespielt, damit Geld zu verdienen, sondern es war erstmal irgendwie ein Ansatz, ich mache erstmal etwas, was mir gefällt und guck, wie es dann weitergeht.
Ja, also dort muss ich auch noch einhaken. Ich habe dann einen neuen Job gesucht, unbedingt. War dann zuerst ganz, ganz kurz in den sozialen Bereich gegangen. Ich habe Sozialpädagogik machen wollen, hatte dann einen Praktikumsplatz bekommen Und du musst dir vorstellen, ich habe am Freitag wie aufgehört, Gerüste zu bauen. Und ich habe dann ziemlich schnell angefangen, im sozialen Bereich zu arbeiten. Und das hatte mich komplett kaputt gemacht. Ich meine, im sozialen Bereich,
was genau?
Wir hatten zum Beispiel eine Sitzung gehabt, wie man ein Brot backt, ein Zopf.
Ja, ja, so ein Hefezopf, ne?
Ja, genau. Zopf, genau.
Ja.
Wir hatten 2 Stunden zu fünft mit 4 Frauen und ich hatten eine Sitzung, wie man ein Brot backen kann mit dem Kind. Und ich kam vom Gerüstbau, ich kam vom, wir machen mal, machen, arbeiten, zusammenbauen und.
So ein ganz anderes, ja.
Zum miteinander einfach besprechen, wie man einen Zopf backt. Und ich habe durchgedreht. Ich habe gesagt, hey, meine Frauen, lasst uns das einfach machen. Hören wir doch auf, darüber zu diskutieren, wie man das macht. Wir machen es einfach, ist doch kein Problem. Und das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht und ich weinte jeden Abend und ich wurde richtig weich. Oder ich war ein harter Bauarbeiter und ja, habe geflucht und habe, jetzt komm, jetzt gehen wir und so. zu Susanne, ja, machen wir heute einen Zopf mit den Kindern und ja, das.
Es ist halt ein anderes Rangehen einfach, ne? Vielleicht
genau.
Auch an die Sachen.
Mhm. Ja, das war gar nicht meine Welt.
Ja.
Das war gar nicht mein Ding. Ja, und dann musste ich mir einen neuen Job suchen und hatte dann diese Werbetechnik gefunden, als Werbetechniker.
Mhm.
Dann machst du so...
Ja, das heißt hier, glaube ich, auch Werbe- und Reklametechnik.
Ja, genau. Autos bekleben, Webseiten machen, Logos gestalten und all diese Sachen.
So Folierung auf Schaufenstern und sowas.
Genau
alles,
das.
Ne? Und
genau
viele
das.
Irgendwie, die sich so ihr Unternehmensbranding aufs Auto...
Genau das.
Lassen und sowas,
ja,
ne?
Genau das. Mit dem Rakel. Genau. und genau das habe ich gemacht und eine zweite Ausbildung gemacht. Noch einmal mit 25 dann eine 3-jährige Lehre oder mit 27 dort in diesem Alter. Ich war mit Abstand der Älteste in der Schule. Musste nochmal die Schulbank drücken für 3 Jahre. Und das war wirklich, das ist einer der schönsten Berufe für mich. Das ist ein unfassbar schöner Beruf.
Dominik, wie kam es dann zu dem Entschluss, dass du gesagt hast, ja, ich mache mit 27 nochmal eine Ausbildung? Anstatt zu sagen, ich gehe jetzt im Querensteiger in den Beruf rein. Ich möchte wissen, was dich dazu bewegt hat, dass du gesagt hast, hey, ich mache nochmal lieber eine Ausbildung als jetzt einen Quereinsteigerberuf.
Das Ding ist ein bisschen, ich wollte nicht mehr auf der Malerei arbeiten und ich konnte nicht mehr auf dem Gerüstbau arbeiten.
Ja.
Und bei uns in der Schweiz hast du die IV, also Invalidenversicherung, die dir in gewissen Lagen eine Umschulung finanziert. Oder ich war ja da schon fix im Leben, ich hatte ein Auto, ich hatte eine Wohnung. Aber wenn ich da irgendwo gearbeitet hätte, wo willst du ungelernt hingehen? Weißt du, welchen Job willst du machen? Also ging ich zu dieser Invalidenversicherung und fragte sie, hey, was können wir machen, damit es mir in Zukunft dann besser geht? Und wenn du dann mit dem Rücken dermaßen Probleme hast, viele auf dem Bau hatten ja früher, vor 20, 30 Jahren, einfach eine IV-Rente bezogen, eine Rente, schon mit 30, 40 Jahren. Ah, ich kann nicht mehr arbeiten, ich bin kaputt. Und die haben eine IV-Rente bekommen.
Ja.
Und jetzt ist aber die IV viel, viel harter geworden in der letzten Zeit und die bezahlen nicht mehr so schnell einfach eine Rente, sondern...
Nee, und sie gehen eher so in diese berufliche Neuorientierung.
Genau.
Ne?
Sie sagen lieber...
Welche Möglichkeiten, genau.
Genau. Mhm. Sie bezahlen lieber 3 Jahre eine Ausbildung.
Oh ja, okay.
Mhm. Und dann bist du dann nach diesen 3 Jahren bist du wieder fix in deinem Berufsleben und die IV schaltet sich dann wieder aus. Und das war ein bisschen so. Ich konnte dann eine Umschulung machen über die IV als Werbetechniker, weil es eben auch nicht so hart war für den Rücken. Es war ein sehr schöner Beruf.
Ja. Und da hattest du auch so ein bisschen, so konntest du auch in gewisser Hinsicht deine Kreativität auch schon ausleben.
Klar, unglaublich.
Ja,
der Werbetechniker ist unfassbar. Vielseitig und unfassbar groß und du kannst Logos machen, Webseiten, Autos beschriften, Bautafeln stellen. Also weißt du, du hast ja auch das Körperliche und deswegen, es ist so unfassbar ein breites Fachgebiet, oder? Es ist ja. Und das hat mich fasziniert.
Und kam das da schon so die Idee zur eigenen Marke oder war es dann eher diese Musik, die dich da irgendwie zu deinen Projekten dann später gebracht haben? Weißt du, oder hattest du schon da irgendwie diese Idee auf, ich kreiere eine Marke und habe vielleicht hier die Möglichkeit, diese ganze Gestaltung drumherum zu machen? Was? Wie kam es so? Ich bin gespannt.
Ich habe einfach dort gemerkt, dass ich viele andere Firmas sichtbar mache. im Außen mit Autobeschriftung, mit Schaufensterbeschriftung. Und es faszinierte mich einfach, okay, ich bringe diese anderen Firmas nach oben und habe eben nebenbei eben angefangen, ein bisschen Musik zu machen. Oder? Das ist eben das, genau, da müssen wir dann später nochmal zurückkommen an das Thema hier. Wir waren ja schon mal beim Schlagzeugkauf.
Genau.
Ich habe dieses Schlagzeug gekauft, weil mein Vater Musiker war, auch Drummer.
Ja.
Und ich merkte dann plötzlich schon ziemlich schnell mal, dass ich mit meinem rechten Fuß die Bassdrum nicht so richtig bedienen kann. Das heißt, das Bubum, Tack, Bubum, Tack, Bubum. Mein Kopf sagte mir unbedingt, hey, mach mal Bubum, Tack, Bubum. Aber mein Fuß machte das nicht. Er machte nur Bum. Und dann, es ging nicht. Und dann habe ich dann nach 2 Wochen gedacht, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Ja. Auch wenn ich irgendwie ein Konzert habe, muss ich immer dieses Drum zusammenstellen und ins Auto und aufbauen und eine Riesensache. Bis ich dann relativ schnell mal bei einer Hochzeit war, wo eine sehr, sehr coole Band akustisch gespielt hat.
Ja.
Und der Drummer dort hatte ein Cajon.
Ja.
Und das war für mich dieses Wow. Was holt dieser Junge aus dieser Kiste raus? Das war unfassbar. Und ich habe mir dann einen Tag später ein Cajon gekauft. Und das war der Beginn dieser Geschichte. Und das Cajon sieht man da hinten noch irgendwo. Da.
Ja, ich sehe.
Dort oben ist mein erstes Cajon. Genau.
Cool.
Wo ich mir vor 15 Jahren gekauft habe.
Wie hast du da weitergemacht? Also das war dann in der Zeit einfach dein Hobby, was du auch weiterentwickelt hast. Also du hast viel geübt, gespielt, hast aber auch weiter als Werbetechniker gearbeitet.
Genau, ich habe dann jeden Tag gespielt, aber viele sagen, naja, wenn du was erreichen willst, du musst unbedingt jeden Tag 3, 4, 5 Stunden trommeln und das musst du machen, das musst du machen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt, aber jeden Tag vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde.
Ja.
Ich habe nicht mega viel gespielt, aber ich habe auch wieder mein Ziel im Kopf gehabt, dass ich irgendwann mal von dieser Kiste leben möchte. Das war mein Ziel.
Und es kam einfach aus deinem Gefühl raus. Also du hast es gesehen und dachtest, das möchte ich auch mal. Damit möchte ich irgendwie gerne mal auf der Bühne stehen.
Ich habe dann schon ein bisschen Musik gemacht und gemerkt, hey, ich habe da mal 50 Euro verdient oder da mal 100 Euro und so. Und gemerkt, wow, jetzt beginnt es, dass man dort auch ein bisschen Geld verdienen kann. Und ich habe dann auch von einem deutschen Cajon-Spieler, der Martin Röttger, dann habe ich ein Buch gekauft und eine CD und einfach mich auch selber über YouTube und eben dieses Lernbuch habe ich mich da selber dann ein bisschen reingegeben und einfach diese, ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte ja nie in meinem Leben irgendwie eine Musikschule besucht oder ich kann ja auch keine Noten lesen, ich habe ja keine Chance. Ich habe eigentlich kein Verständnis von Musik.
Ja.
Theoretisch. Aber ich merkte dann plötzlich, dass ich ich wusste, dass ich eher auf der sensiblen Seite auf dem Leben stehe. Also ich bin eher hochsensibel.
Okay.
Und merkte einfach, dass die Musik in mir ein ultra krasses Gefühl auslöste.
Ja.
Und ich mich in, es gibt ja verschiedene Genres. Oder? Du hast ja Rock, du hast ja Balladen, du hast Blues, du hast Jazz, du hast Soul. Und jedes Genre, wenn du mal die Augen zumachst, das macht ja was mit dir. Oder?
Ja.
Bei Heavy Metal oder Hard Rock oder Techno, da ist er nicht so gut mit Küssen, oder? So mit einer Frau schön übers Gesicht fahren, zum Beispiel, oder? Das ist dann, ja, oder? Wenn du dann einen Kuschelrock reinknallst und da irgendwie, ich weiß doch auch nicht, von Celine Dion oder was auch immer, einen schönen Schmusesong hast, ja, dann, das macht ja was mit dir, oder?
Ja.
Und das habe ich gemerkt, oder? Also, ich merke jetzt auch jetzt mittlerweile, ich bin sehr, sehr gefühlsvoll unterwegs in der Musik, oder? Ich lerne ja nichts. Ich mache meine Augen zu und dann spiele ich einfach mit den Jungs.
Du bist aber trotzdem, interessiert mich, wieso du gesagt hast, hey, damit möchte ich eigentlich meinen Lebensunterhalt irgendwann verdienen, anstatt zu sagen, hey, das mache ich als Hobby und verdiene mir vielleicht mit Werbetechnik, was mir auch Spaß macht, meinen Lebensunterhalt. Wie kam dieser Prozess?
Hey, das hat sich so langsam mit der Zeit ergeben. Ich habe wie immer mehr Musik gemacht und wir hatten immer mehr Auftritte. Und es war dann hart. Ich hatte immer 5 Tage die Woche Montag bis Freitag in der Werbetechnik gearbeitet und habe dann meistens Freitagabend und Samstag irgendwo eine Show gespielt.
Ja.
Bis ich dann merkte, hey, okay, jetzt verdiene ich so viel Geld mit der Musik, jetzt muss ich eigentlich oder kann ich eigentlich auch bei der Arbeit auf 80% runtergehen und ich habe dann immer noch das gleiche Geld Ende Monat.
Ja.
Und habe dann so weitergemacht und war dann auch mit dem Marc Amacher zusammengekommen.
Mhm.
Der war ja bei The Voice of Germany 2016.
Mhm.
Kam dann mit Fanta 4 bis ins Finale. Und wir hatten auch eben vorhin schon 3-4 Jahre zusammen gespielt und wir hatten so viele Konzerte und verdienten halt immer mehr Geld, bis ich dann merkte, okay, ich könnte eigentlich jetzt auch auf 60% reduzieren.
Ja.
Und ich habe immer noch das gleiche Gehalt, wie ich mit 100% würde arbeiten.
Ja, okay. Und bist aber erfüllter irgendwie noch gewesen. Also es war irgendwas, hat dir da noch mehr gegeben?
Ja, ich merkte einfach, hey, hier besteht langsam die Chance, damit ich mein eigenes Business aufbauen kann. So,
ja.
Ich muss nicht mehr jeden Morgen den Wecker abstellen und dann, ah, jetzt ist 6 Uhr, ah, ich mache doch eigentlich gar nicht und ah, jetzt muss ich arbeiten gehen und ah, heute, ich mache doch nicht, oder? Und ich habe einfach gemerkt plötzlich, hey, shit, hier entsteht was, wo ich wirklich mich selbst entfalten kann und wo ich dann auch mein Leben, mein eigenes Leben irgendwie gestalten kann, wie ich es gerne möchte.
Dann bist du mit dem Marc auf Tour gegangen. Ihr habt schon ein paar Auftritte gemacht?
Ja, wir hatten 400 Auftritte gemacht.
400?
Ja, ja. Also im Jahr so circa 120.
Ach, wie lange wart ihr denn so zusammen?
3,5 Jahre. 4 Jahre.
Und dann ist er zu Voice of Germany gekommen?
Also ich habe nach 2,5 Jahren habe ich gedacht, hey Marc, du bist so ein schräger Vogel, du bist so unglaublich auffallend und du bist wirklich stark, du hast was Spezielles in dir. Und irgendwie war ich am Computer und dann kam dieser Button, ich weiß nicht wo genau, ob bei einem YouTube-Video oder irgendwo, kam dieser Button, The Voice jetzt anmelden.
Man hat's Klick gemacht.
Und ich dachte, hey, ich könnte ihn einfach dort mal anmelden. Und dann wollte ich es ihm erzählen und sagen, hey, Marc, wir gehen zu The Voice. Und er wollte gar nicht. Er hat gesagt, Musik ist nicht zum Battlen, Musik ist nicht da für Contests zu machen, Musik ist alles andere als ein Wettbewerb.
Mhm.
Und ich dachte aber, Marc, das wäre diese Chance, dich groß zu bringen. Also eine Vitaminspritze, das bringt dich nach oben, du kannst die Rakete nehmen und dann, bist du einfach schneller bekannt. Und ich brauchte 5 Nächte, ganze Nächte durchquatschen, bis er gesagt hat,
okay,
ist gut, wir probieren mal, aber ja, wir schauen dann mal. Ja, wenn du ihn noch kennst, er ist ein bisschen ein Muni, ein ja. Und dann ging ich mit ihm nach München oder Stuttgart ans Casting.
Mhm.
Also diese Vorcastings hat er gar nicht machen müssen, weil man hat auf YouTube schon Sachen gesehen, dass er wirklich gut war. Er
konnte dann wirklich, und dann haben sie gleich weiter. Ja, okay.
Genau, er konnte dann zwei Schritte später einsteigen, diese Live-Castings gemacht und kam dann dort auch weiter. Und er hat eine sehr, sehr spezielle Art, die halt einfach auch viel fürs Format genau gepasst hat. Und dann kam er halt so Schritt für Schritt weiter.
Ja. Yeah.
Und ich habe dann einfach gesagt, hey, wenn er ins Finale kommt und nicht gewinnt, dann kündige ich meinen Job. Und genau so
weil
war
ihr
es.
Dann zusammen auf Tour geht sozusagen.
Weil wir dann
ne?
zusammen,
also, und er,
genau.
Ja.
Also das Ding ist ein bisschen so, im Oktober war ja die erste Show ausgestrahlt worden, im 21. Oktober 16, vergesse ich nie mehr. Und die war am Abend um 10 Uhr ausgestrahlt worden. Der Marc Amacher war in der ersten Folge der Letzte und er hatte 11 Minuten. Er hatte 11 Minuten Sendezeit. Und er hatte wie ein Festival gemacht. Oder? Er hat 3 Songs gespielt bei der Blind Audition. 3 Songs, das gab es eigentlich so noch nie. Und nach dieser Ausstrahlung war mein Handy einfach eine Woche lang nicht mehr ruhig. Oder wir bekamen vielleicht nur Mails 2000 im Tag und wir hatten auch circa 500 Anfragen am Tag.
Ja.
Eine Weile lang, oder? Und dann hast du halt, ich hab das ganze Management gemacht und das ganze Booking von Marc. Dann habe ich mir das alles ausgeschrieben und geschaut, wo was zu spielen ist und wer halt schlussendlich am meisten bezahlt. Und dann haben wir wieder eine Tour zusammengestellt, 2017, ja.
Irgendwie bist du ja an den Moment gekommen, dass du jetzt dann, ich sag mal, alleine auf Tour gegangen bist.
Genau.
Warum?
Du musst dir vorstellen, der Marc war im Fernsehen und es kamen so ultra viele Menschen auf uns
auf
zu.
Auf ihn zu, ja, okay.
Auf ihn, auf mich, zu. Genau. Ja. Vor allem auch andere Manager, ja, andere Booker. Hey, ich bin der und der und ich habe Gentleman groß gemacht und ich habe diese Band groß gemacht und ich bin das und hier und ich sehe in Mark ultra viel Potenzial, lass uns zusammenarbeiten. Und ich immer so, hey, stopp, hey, wir sind jetzt 3,5 Jahre unterwegs, wir hatten sehr, sehr viel Scheiße zusammengefressen, ich möchte eigentlich zusammenbleiben mit Mark. Aber da kamen so viele Menschen, die auf Mark einsprachen, dass der Mark halt irgendwann halt auch mal, wie gesagt, hat, hey Dominik, die wollen alle den Mark Amacher. Die wollen ja gar nicht Chubby Buddy. Die wollen ja gar nicht diese Band. Die wollen ja einfach alle mich haben. Und das hat mir auch irgendwie, der Mark ist normalerweise eher ein bisschen zurückhaltend und eher einfach ein bisschen introvertiert. Ja, und die wollten dann alle mit ihm zusammenarbeiten. Und irgendwann kam halt bei ihm dann auch der Punkt, wo er gesagt hat, hey Dominik, ich glaube, jetzt ist einfach Zeit, dass ich eine Band suche und einfach einen Manager, der mich wirklich professionell, wir waren ja da zumal einfach komplette Amateure, wo mich professionell betreut und einen Booker hat und. Dominik, es hat keinen Platz mehr für dich hier. Yeah. Yeah. Und das war eine meiner größten Ablehnungen, die ich erlebt habe. Weil wir zusammen das alles aufgebaut haben. Ich war mehrmals in Berlin, hatte ihn unterstützt, hatte die ganze Tour gebucht und hatte ihn einfach, ich hatte ihm komplett den Rücken freigehalten, ja.
Ja, und vor allen Dingen, du hast dann den Entschluss gemacht, hey, wir ziehen das jetzt durch, ich habe die Tour geplant, du hast deinen Job gekündigt.
Genau.
Und standst dann irgendwie, ja, wieder vor dem Nichts.
Genau, das war so. Und dann hatte ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Jetzt ist mit der Marke abgesprungen, das ist mein größtes Tier. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, ich habe keinen Job mehr. Ich habe ein bisschen Geld gehabt auf der Seite, also nicht viel, wir reden da von 20.000 Franken, 20.000 Euro. Mhm. Auch diesen Moment vergesse ich nie mehr. Ich lag im Bett mit dazu mal meiner Frau und sagte ihr, hey Schatz, hör mal hin, ich kaufe jetzt mir so eine AP. Ich kaufe jetzt mir so ein italienisches Dreirad. Mhm. Mit diesem Geld, mit all unserem Geld, wo wir haben gespart, kaufe ich mir so ein Auto und mache dort eine mobile...
So ein Piaggio, ne? Ist das?
Ein Piaggio. Piaggio,
ja,
genau.
Ja.
Und mache mir dort eine mobile Bühne, weil ich das Gefühl habe, das könnte noch funktionieren. Wenn du dem Kunden alles abnehmen kannst und du ihm die Bühne, das Licht, den Ton, PA, die Musiker und den DJ bieten kannst, ja, wer will dann da noch Nein sagen? Ich meine, das ist eine super coole Idee. Je mehr du dem Kunden abnehmen kannst, das sollte doch eigentlich klappen.
Umso attraktiver wird es auch, ne?
Genau.
Irgendwie. Und das war so deine Idee, so ein Wohlfühlpaket direkt anzubieten.
Das war mein Plan.
Plus,
ich habe natürlich auch gemerkt, okay, jetzt habe ich immer in meinem Leben immer auf andere Menschen gesetzt. Auf Mark Amacher, auf einen Luki Wüttrich, auf meinen Bruder und. Habe immer auf andere Menschen gesetzt. Aber bei anderen Menschen ist es einfach so, dass sie dich plötzlich dann einfach auch verlassen können. Einfach so, aus dem Nix.
Ja,
ich habe jetzt ein Gefühl und ich möchte jetzt gerne einen anderen Weg einschlagen. Du hast keinen Platz mehr in mir, Dominik.
Ja, das ist natürlich sehr verletzend auch und immer wieder diese Enttäuschung. Aber ich finde das so wichtig und so bemerkenswert, dass du aus diesen Situationen immer gestärkt rausgegangen bist, für dich gelernt hast, okay, hey, wie kann es anders weitergehen, dass ich nicht wieder in diese Situation komme, so.
Genau.
Ne? Wie baue ich mir hier was Eigenes auf und wie ist mein Learning daraus und wie schaffe ich daraus wieder die nächste Stufe? Du bist ja nie ins Bodenlose dann gefallen und hast dann gesagt, oh, ich gebe jetzt auf, ich höre jetzt auf mit meiner Idee, sondern du hast immer daran festgehalten, immer dieses Dranbleiben. Immer und immer und immer und immer wieder.
Genau. Ja, das ist, oder das sage ich auch immer, weißt du, es ist, mach möglichst viele Fehler in deinem Leben. Mach diese Fehler, aber wenn es geht, mach sie nicht zweimal. Es ist ein altes Sprichwort, aber es ist schon so. Mach diesen Fehler, weißt du, und dann musst du, jetzt, das wäre den größten Fehler gewesen, wenn ich nach Mark Amacher wieder mich auf einen Musiker eingelassen hätte, oder? Mhm. Ich habe mir dann überlegt, okay, ich muss mein Business aufbauen, aber nicht mehr mit einem Menschen, sondern mit einem Auto. Das Auto, das geht dir nicht fremd, es läuft nicht davon, nur wenn du es anlässt, geht es weg. Nur wenn du willst, dass es dorthin geht, geht es dorthin. Es geht nicht fremd. Es quatscht nicht. Es hält die Schnauze. Und ja, es macht einfach das, was du willst. Und das war mein Learning.
Wie ist das Gefühl jetzt? Du hast das ja wirklich erfolgreich auch umgesetzt. Es wird viel gebucht. Du hast inzwischen 3 Piaggios.
Ja.
Wie ist dieses Gefühl für dich? Hast du so ein innerliches Ankommen gehabt, erlebt?
Ja, jetzt circa vor einem halben Jahr. Ich habe jetzt diese Firma, die heißt Bearbeat, bearbeat.ch, habe ich jetzt vor 8 Jahren aus dem Boden gestampft. Das gab es ja noch gar nicht. Dort kam mir wirklich dann auch dieser Werbetechniker wirklich zugute. Ich habe mir ein eigenes Logo kreiert, ich habe mir einen eigenen Firmennamen gegeben. Und wenn ich ehrlich bin, das ging nicht viel, viel länger. Der Name ging vielleicht 10 Minuten und das Logo gestalten ging vielleicht 1 Stunde, 2. Oder im Vergleich, es gibt andere Firmen,
die da so viel Zeit drauf investieren.
Die brauchen ein halbes Jahr für einen Namen zu finden und dann brauchen sie ein halbes Jahr für das Logo zu kreieren. Und ich kann auch dort einen guten Tipp auf den Weg geben. Mach es einfach so schnell wie möglich und du machst dann den Namen zu dem, den er wird. Weißt du,
ja.
Also egal ob jetzt Chubby Buddy oder Bearbeat oder was auch immer, du kannst ja, egal was du nimmst, du musst einfach was haben und dann viel, viel daran arbeiten und dass es die Leute dann merken. Mein Ziel war nie gewesen, am Tag 10.000 Leuten Bearbeat näher zu bringen. Mein Ziel war bescheiden. Ich habe gesagt, Dominik, jeden Tag erzählst du einer Person von Bearbeat. Eine Person. Du musst am Tag einer Person erklären, was du genau machst. Und das geht halt eine Weile. Du schaffst dann im Jahr so 365 Personen. Aber wenn du es gut machst, erzählen sie das weiter und du bist immer dran geblieben.
Ja.
Das ist das, was viele ja nicht haben. Viele möchten viel zu schnell erfolgreich werden.
Ja.
Aber die meisten erfolgreichen Menschen, das kam nicht über Nacht. Die haben schon viel, 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 viel daran gearbeitet.
Und dass diese Vision auch im Kopf behalten und halt dieses Dranbleiben, ne? Und dran gearbeitet. So.
Ja.
Und das Produkt auch erstmal das einfach mal auf die Straße bringen und dann auf dem Weg entwickeln. Und nicht dieses die ganze Zeit in diesem Kosmos, in dieser, wie du schon sagst, ne, zu viel Zeit in Website-Gestaltung. Also ich sage nicht, dass das keine Wirkung hat, aber viele verlieren viel Zeit und viel Geld daran. Und dann ist es schon, ja, die Möglichkeiten, wenn man es dann auf die Straße bringt, sind dann nur noch begrenzter oder die Ressourcen. So.
Und das Ding ist einfach auch, beginn einfach easy. Weißt du, eine Webseite ist nie fertig. Ich habe das lernen müssen.
Ja.
Ich habe gedacht, ja, meine Webseite ist fertig. Das ist jetzt 5 Jahre, habe ich Ruhe. Nein.
Ja.
Eine Webseite ist nie fertig. Du kannst
es
immer
entwickelt
wieder,
sich immer weiter. Ne?
Genau, ja, du kannst dich wirklich daran, du fängst mal an und dann, okay, das funktioniert nicht. Ich muss es umdrehen, ich muss hier noch was machen, noch da was machen. Und das ist in allem so. Meine Grundidee mit dem Piaggio war da. Ich habe es gemacht und auch dort, ich habe wahrscheinlich 10.825 Fehler gemacht, damit ich heute da stehe, wo ich stehe.
Aber nur einmal.
Eben nur einmal,
ja.
Und dann hast du den Fehler gemacht und dann musst du schauen, dass du den Fehler nicht das nächste Mal auch wieder machst, weil dann hast du nichts gelernt.
Damit die Zeit hat uns fast wieder überholt.
Nein.
Es geht in die letzte Runde und ich habe eine Frage. Ein Satz, der dich geprägt hat.
Ein Satz, der mich geprägt hat. Ich möchte einen Satz sagen, mit dem habe ich vor 8 Jahren gestartet. Und das war, wo ich bei meiner letzten Firma gegangen bin, gekündigt habe, meinen letzten Tag gehabt habe, war dort immer so ein Dashboard an der Wand. Und meine Chefin, die schrieb dort immer so gewisse Sätze hin. Und ich vergesse es nie mehr. Am letzten Tag ging ich dorthin und steht dort weiß auf schwarz, machen ist wie wollen. Nur krasser. Und genau diesen Satz nehme ich mit und ich habe so meine Firma gestartet. Machen ist wie wollen, nur krasser. Weil ganz, ganz viele Menschen reden, reden, reden und machen nichts. Mhm. Und sie haben viel, viel einfach Theorie. Sie machen einen Businessplan, bevor sie das Business überhaupt machen. Und ich hatte nie in meinem Leben einen Businessplan. Ich habe einfach gemacht.
Ja.
Darum, machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja, ja, der bleibt hängen. Dominik, vielen, vielen Dank. Danke für dieses offene und ehrliche Gespräch. Mit Bearbeat wünsche ich dir weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg.
Danke.
Und ja, danke für deine Zeit.
Bis bald, Julia.
Bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao. Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.